Liebe Gemeinde, zu dem Interessantesten für mich gehört es, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die ich bisher noch nicht kannte. Da weiß man nur sie so recht, was kommt dabei heraus, worum wird es bei diesem Gespräch gehen. Und es kommt vor, dass es so interessant wird, dass ich mir ganz neue Welten auftun, ich Erfahrungen höre, die ich so bisher noch nicht gekannt habe. Und dann ist ein solches Gespräch immer eine große Bereicherung. So wird es auch jener Frau gegangen sein, die damals in Samaria, weil sie einer Verfemte war, in der größten Mittagshitze zum Brunnen kommen musste, um zu schöpfen, wieder plötzlich Jesus auftauchte. Jesus, der Jude, der Rabbi, und sie mit ihm in ein Gespräch fand. Und im Laufe dieses Gesprächs sollte sich auch ihr eine neue Welt auftun, eine Welt für ihren Glauben, für ihre Zukunft, ganz persönlich, aber auch mit Gott. Und so kam das Gespräch dann auch auf das, was wir in der Bibel Anbetung nennen. Und auch hier wurde sie hineingenommen in eine ganz neue Welt. Und ich nehme uns mit hinein heute Morgen in diesen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4. Da lese ich die Verse 20 bis 24. Da kommt sie auf eine Frage, die sie Jesus stellen will, weil sie merkt, der hat was zu sagen. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, in Gamaria, Samaria, auf dem Berg Gerizim. Und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ein ganz neues Geschenk macht Jesus hier dieser Frau, ein Leben in der Anbetung. Die den Vater anbeten, sagt Jesus, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das ist entscheidend. Denn hiermit ist zunächst einmal nicht der Heilige Geist gemeint, sondern der Geist im Menschen. Beachte die Frage der Frau, die ihnen sagt, wo sollen wir anbeten? Wo ist der richtige Ort? In Jerusalem, wo die Juden sind, oder auf dem Berg Gerizim. Sie denkt noch in alten Kategorien, wie einem Tempel, den man braucht zum Beten, wie rituelles Gebet, das an einen Ort, das an Formeln gebunden ist. Man musste in einen Tempel gehen und sich an die vorgegebenen Zeiten halten. Man musste die vorgegebene Litanei sprechen, bestimmte Gebetshaltungen einnehmen, die vorgeschrieben waren. Jesus aber sprengt diesen engen Rahmen nun ein für allemal. Echtes Gebet, wahre Anbetung ist nicht an diese Äußerlichkeiten gebunden, weder an einen Ort, noch an eine Form, noch an Formeln oder vorgegebene Gebete. Wir haben einen neuen Ort der Anbetung im Geist. Gott hat uns Menschen ja nach seinem Bild erschaffen. Und wir lesen, Jesus sagt, Gott ist Geist. Und weil Gott Geist ist, hat er uns Menschen auch mit einem Geist ausgestattet. Der Mensch ist ein Geist, der einen Körper hat. Darum können wir mit Gott kommunizieren. Darum kann unser Geist mit Gottes Geist in Verbindung treten. Darum können wir beten. Darum können wir Gott loben und anbeten. Heißt es nicht auch in der neuen Jahreslosung? Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Aus diesem neuen Herzen, dem neuen Geist, fließt lebendige Anbetung heraus. Zunächst das neue Herz, eine Beziehung des Vertrauens und der Liebe zu Gott. Gott pflanzt dieses Organ einer Liebesbeziehung in uns hinein. Ein neues, liebendes Herz. Ohne dieses Herz können wir keine persönliche Gemeinschaft mit Gott haben. Denn ohne dieses neue Herz ist unser altes Herz kalt und gleichgültig Gott gegenüber. Und einen neuen Geist, das ist der Ort der Kommunikation, der Gemeinschaft, des Gesprächs mit Gott, der eingebettet ist in unser Herz. Und hinein in Herz und Geist Lässt Gott seinen Heiligen Geist fließen, wenn wir Jesus aufnehmen, wenn wir ihn darum bitten? Und dann kommt von ihm, vom Geist Gottes, lebendige Inspiration in unser Leben hinein, unser Geist, unser Herz, das uns drängt und uns bewegt und ermutigt, Gott die Ehre zu geben, mit Worten und mit Taten. Es entsteht eine tiefe Gewissheit. Es heißt zum Beispiel, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Unter seinen Impulsen können wir in unserem Geist mit Gott in Verbindung treten und ihn loben, preisen und anbeten. Das können wir tun im Alltag und das können wir tun heute miteinander im Lob, Preis und in der Anbetung. Nun, damit hängt etwas zusammen, was vielleicht manche von euch überraschen dürfte, dass Anbetung, lebendige Anbetung, nichts eigentlich, zunächst einmal nichts mit unseren Gefühlen zu tun hat. Denn die Anbetung kommt aus unserem Geist. Anbetung ist die Antwort unseres Glaubens. Unser Gebet, unser Lob, unsere Anbetung ist nicht davon abhängig, ob wir Gottes Gegenwart fühlen oder nicht. Wer seine Anbetung von seinen Gefühlen abhängig macht, hat noch nicht tief genug begriffen, was Anbetung eigentlich ist. Und wer gar nur Gott anbietet, wenn er etwas fühlt, ist noch ein kleines Kind im Glauben, muss noch wachsen, weiter wachsen. Ein leuchtendes Beispiel für dieses Geheimnis der Anbetung finden wir in der Apostelgeschichte. Da ist der Apostel Paulus und sein Begleiter Silas unterwegs. Sie sind in Mazedonien, sie sind in Philippi, predigen das Evangelium, Menschen kommen zum Glauben und es richtet sich Widerstand. Und sie werden kurzerhand gefangen genommen und ins Gefängnis gesteckt. Sie steckten fest. Nicht einmal ihre Füße konnten sie noch bewegen, weil sie in einem Holzblock festgesperrt waren. Eine Art moderne Fußfessel oder alte Fußfessel, von der heute ja die Rede ist, die man Schwerstkriminellen umlegt. Aber Mund und Lippen konnten sie trotzdem noch reden. Und was taten sie? Beschwerten sie sich über ihre Misshandlung? Murrten sie gegen Gott? Haben sie rumgeheult? Haben sie sich bedauert? Haben sie an allem gezweifelt? Kamen sie ganz außer Fassung? Nun, ich bin sicher, sie mussten sich erst einmal fangen und zur Ruhe kommen. Aber um Mitternacht, lesen wir, fingen sie an, ihren Gott zu loben. Es heißt da, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Das haben die anderen Gefangenen auch gehört. Und ich bin sicher, die haben sich doch ziemlich gewundert, wie die beiden Gefangenen da so anfangen können, zu loben, zu singen. Und wenn sie genau hinhörten, haben sie vielleicht sogar was davon verstanden. Sie erlebten eine tiefe, eine gesegnete Anbetungszeit. Und ihr Herz floss über vor Lob und Dank zu Gott. Warum? Was hat sie dazu bewegt? Bestimmt hatten sie keine schönen Gefühle. Sie litten vielmehr, haben Gott ihr Herz ausgeschüttet. Was bewegte sie in dieser Lage, ihren Gott zu loben? Es war das feste Vertrauen, dass Gott sie nicht verlassen hatte, obwohl sie in dieser Lage waren und ihn vielleicht gar nicht fühlten. Die Gewissheit, dass er derselbe war wie immer, wie auch in den schönen und erhebenden Augenblicken ihres Lebens. Die Gewissheit seiner Nähe, ohne es zu fühlen. Wir denken doch auch manchmal am Tag nicht an Gott. Ist er darum nicht da? Wir fühlen Gott nicht, oft nicht. Ist er deshalb nicht da? Sie wussten sich in Christus geborgen, in der Gemeinschaft mit Jesus, ihrem Herrn. Und aus dieser Quelle floss schließlich die Freude heraus. Der Geist Gottes bewegte Herz und Mund, sodass sie in dieser misslichen Lage anfangen konnten, ihrem Gott die Ehre zu geben und von Herzen ihn zu loben, weil sie begriffen, dass sie Grund haben, auch jetzt das zu tun. Sie priesen Gott in seinen wunderbaren Eigenschaften. Sie lobten Gott für den, der er war. Sie dankten ihm für alles, was sie mit ihm erlebt haben. Sie erblickten in ihrer Lage eine besondere Gelegenheit, jetzt ihren Gott durch ihr Vertrauen die Ehre zu geben. Und sie waren sich ganz sicher, dass Gott zu seiner Zeit eingreifen würde. Und es geschah. Die Erde bebte, die Fesseln sprangen ab, die Tore des Gefängnisses öffneten sich und sie kamen frei. Ist das nicht auch ein schönes Beispiel für das, was durch Glauben und Gebet und Lob Gottes geschehen kann? Wem es gelingt, sich inmitten einer bedrängenden Situation zu Gott innerlich zu bewegen und ihn trotz Problemen und Nöten zu loben, der wird frei. Zumindest wird er innerlich frei. Das heißt nicht, dass immer alle Probleme so gelöst werden wie hier. Nicht die Probleme lösen sich auf, aber ich löse mich von meinen Problemen. Und bekomme den Blick frei auf Gott. Das macht den entscheidenden Unterschied. Kein Problem dieser Welt wird gelöst, wenn man innerlich verkrampft ist und Angst hat. Wenn wir aber Gott loben und preisen, dann weisen wir den Nöten und Sorgen ihren Platz zu. Und er ist ein begrenzter Platz. Dann wird die Herrschaft des Sorgens und der Nöte gebrochen und durch das Vertrauen in Gott ersetzt. Vertrauen heißt in diesem Fall, ich traue Gott zu, dass er Gott ist und diese Situation verändern kann. Was lernen wir daraus? Gott ist überall gegenwärtig. Das ist das eine. Aber da sind andererseits erkennbare Zeichen seiner Gegenwart, das Erleben seiner Gegenwart. Und das sind oftmals zwei Dinge. Gott ist immer da, auch wenn wir uns dessen unbewusst sind. Denn seine Gegenwart, die Gegenwart unseres Gottes, ist viel umfassender, als dass wir sie mit Gefühlen in der Lage wären zu umfassen und zu erfassen. Es ist ihm wichtiger, dass wir ihm vertrauen, statt dass wir ihn fühlen. Glaube macht Gott Freude, nicht zuerst die Gefühle. Wie kommt man also, und das ist mein drittes, wie kommt man also in die Anbetung hinein? Rick Warren schreibt in seinem Buch Leben mit Vision, das ja in diesen Tagen und Wochen einige auch lesen und sich damit beschäftigen, zum Beispiel: Heute verwechseln viele Menschen das Bewegtsein durch Musik mit dem Bewegtsein durch den Geist Gottes. Das ist nicht dasselbe. Die Anbetung fängt nicht da an, wo wir auf Musik reagieren, sondern wo wir auf Gott antworten. Das kann sehr wohl mit Musik verbunden werden. Mir kam aus der Musik ein Vergleich in den Sinn aus meinem eigenen Erleben. Es ist so ähnlich wie beim Geigenspielen oder beim Klavierspielen. Zunächst einmal musste ich mich dafür entscheiden, ich will jetzt Geige spielen oder ich will Geige üben. Kein Musiker hat immer und jederzeit Lust dazu, sein Instrument zu betätigen. Aber dann entscheidet man sich halt dafür, weil es wichtig ist. Dann nehme ich mein Instrument aus dem Kasten und dann konzentrieren sich meine Gedanken auf das, was ich jetzt spielen möchte. Ich schlage meine Noten auf und ich fange an, dann das zu spielen. Was könnte ich spielen? Und dann tue ich das. Und wenn ich nun mit meinem Bogen über die Saiten gehe, dann reiße ich die Saiten an. Der Bogen bringt sie zum Klingen und ich kann dem Instrument dann die Töne entlocken, für das es bestimmt ist. Ich entscheide mich, ich denke nach, was ich spiele und jetzt komme ich selbst in Bewegung. Die Musik fängt an, mich zu beflügeln und zu tragen, besonders dann, wenn man im Orchester spielt. Und wenn die tanzt, dann kommen Emotionen auf. Und gefühlsmäßig ist man dann drin in der Musik und spielt das, was jetzt gerade dran ist. Ich entscheide mich, ich denke nach und ich werde von meinen Gefühlen ergriffen und getragen. Ich finde, das kann man gut auch mit Anbetung vergleichen. Wir sind selbst das Instrument in Gottes Hand, das er zum Klingen bringen möchte. Und dann lesen wir etwa: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. David fordert sich selbst auf, Gott zu loben. Er entscheidet sich, ich will jetzt Gott loben. Psalm 34, 1, ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da an meinem Munde sein. Ich will. Gott zu loben beginnt mit einem Willensentschluss. Dann inspiriert aber, wenn ich dann in die Gegenwart Gottes gehe, dann inspiriert sein Geist meine Gedanken. Ich richte meine Gedanken auf ihn aus. Meine Aufmerksamkeit richtet sich auf Gott, auf sein Wesen, auf seine Taten, auf das, was er mir Gutes getan hat. Und ich beginne darauf zu antworten. Dann antworten wir mit unserem Lob, wie wunderbar er alles gemacht hat. Wir beten ihn an in seinem Wesen, seinen Eigenschaften. Und wir werden immer von ihm ergriffen, zu ihm hingerissen. Manchmal verharren wir dann aber auch in staunendem Schweigen vor ihm. Und dabei entstehen dankbare und frohe Gefühle. Sie erfüllen uns, tragen uns weiter in die Nähe Gottes, tiefer hinein in seine Gegenwart. In Lob und Anbetung, die im Geist, unserem Geist ihren Ursprung haben, entsteht und vermehrt sich die Freude in Gott und die Freude über Gott. Und dann kommen Emotionen ins Spiel. Gott ist ein Gott mit tiefsten Emotionen. Und er hat auch uns mit tiefen Emotionen ausgestattet als sein Ebenbild. Und es ist mit das Beste, was wir tun können, Gott mit unseren tiefsten Gefühlen anzubeten und zu preisen. Wir entscheiden uns, Gott zu loben. Wir richten unsere Gedanken auf ihn, gehen in seine Gegenwart und lassen uns von ihm tragen und werden bewegt von unseren Gefühlen. Und dann wird auch unser Körper Bewegung gebracht. Unser ganzer Mensch kommt in Bewegung. Alles schwingt mit, auch unser Körper. Wir stehen vielleicht auf. Manch anderer kniet nieder. Manche hebt die Hände zum Papa im Himmel und lobt ihn und preist ihn. Wir staunen vielleicht doch still. Wir machen ihm die schönsten Liebeserklärungen. L'appétit vient en mangeant. Auf Deutsch, der Appetit kommt beim Essen. So ist das auch mit Lob und Anbetung. Da ist nicht immer gleich die Begeisterung. Aber wenn wir uns dafür entscheiden, unser Aufmerksamkeit auf Gott richten, in seine Gegenwart treten, dann werden wir hineingenommen in das Lob Gottes. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich dann hineinnimmt in das Lob Gottes und in die Anbetung. Dann fang an und du wirst Stück um Stück erleben, wie du hineinfindest in eine Zeit der Anbetung, des Lobens und des Preisens und der Anbetung, wo Gottes Gegenwart greifbar und spürbar wird. Für die Frau am Jakobsbrunnen hat sich eine neue Welt aufgetan. Wenn wir es lernen, uns vom Geist Gottes in die Anbetung hineinführen zu lassen, tut sich auch für uns eine neue Welt auf. Eine Welt der Gegenwart Gottes, eine Welt der Herrlichkeit Gottes, der Größe Gottes, der Macht und seiner Liebe. Gott schenke es uns, dass wir auch heute dort hineinfinden und dass uns das begleitet, auch durch den Alltag. Amen.